wenn du das rein wirtschaftlich denkst, musst du ja eigentlich den meisten Leistungssportlern einen Vogel zeigen, warum macht ihr das überhaupt? Ihr gebt Gas und am Ende, ja, es ist eine schwarze Null, wenn nicht sogar, dass da rote Zahlen stehen. Und das hat das Spiel auch revolutioniert. Also, als die Schweden auf die Tour gekommen sind, haben viele Experten gesagt, also vermeintlich dann Experten, dass das sich nicht durchsetzen wird, diese Spielweise. Und ja,
So
am
kann man
Ende
sich
haben
irren.
sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Ich kann wieder schmerzfrei schlagen, allerdings habe ich gestern meine ersten Angriffsschläge im Sprung wieder gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, dass die Schulter an sich funktioniert, aber das Schmerzgedächtnis ist da. Jetzt gerade ist es, glaube ich, eher, dass ich da mental noch eine Blockade habe, die ich aufdröseln muss über gute Kontakte, da Schritt für Schritt die Sicherheit im Angriff zurückgewinnen.
Ja, hi, liebe Sportinios. Herzlich willkommen zur 10. Folge unseres bescheidenen Sportpodcasts. Damit unser heutiger Gast nicht dehydriert, kommt nämlich gerade vom Training, legen wir sofort los. Auch heute haben wir wieder einen, dieses Mal aktiven olympischen Medaillengewinner zu Gast. Mit Nils Ehlers zusammen hat er in Paris 2024 die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen abgeräumt und wurde bereits 2019 Vize-Weltmeister im Beachvolleyball. Aktuell mit Nils als Team die Nummer 9 der Welt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Letztes Jahr sogar mal kurz Weltranglisten Erster. Es kann natürlich, die Experten wissen das, nur Clemens Wickler sein. Hi Clemens, cool, dass du Zeit für uns hast und heute bei uns Gast im Podcast bist.
Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir wollen heute ein wenig über die anstehende Saison samt Großereignis, Stichwort Europameisterschaft, sprechen. Den Alltag eines Leistungssportlers mit allem, was dazugehört, etwas unter die Lupe nehmen. An Olympia werden wir sicherlich auch nicht ganz vorbeikommen. Und natürlich mal nachfragen bei dir, wo stehst du beim, ich nenne es jetzt mal, Comeback nach Verletzung und wo steht das deutsche Volleyball derzeit im internationalen Vergleich? Ja, du kommst frisch vom Training, kurzer Trainingseindruck. Wie war es? Was stand heute auf eurer Agenda?
Ja, heute war ein sehr anstrengender Tag. Wir haben jetzt zum Glück nur noch einmal die Woche eine Cardio-Session und die fand heute Morgen statt. Danach bin ich sowohl von der Puste, aber auch von meinen Beinen her sehr platt. Hatte dann zum Glück 1,5 Stunden Physiotherapie, dass die Beine wieder halbwegs funktioniert haben und dann war ich noch im Kraftraum, habe nicht ein volles Krafttraining gemacht, ein halbes Krafttraining, viel für meine Schulter, bisschen was für den Rumpf. Und genau, jetzt bin ich auch schon wieder zu Hause.
Ja, Schulter, gutes Stichwort, die Schulter der Beachvolleyball-Nation. Ich glaube, das hat dich ja eine ganze Weile gehandicapt. Ich kann mich noch an die deutschen Meisterschaften erinnern in Düsseldorf, hier Heimspiel bei uns letztes Jahr. Da war nicht mehr viel Haut und eigentlich nur noch Tape zu sehen. Das ist immer ein sehr verdächtiges Zeichen. Ich glaube, du hast dich da auch wahrscheinlich das letzte Drittel oder die zweite Hälfte der Saison mit rumgeplagt. Das sah alles nicht ganz so gut aus. Was macht die Schulter aktuell?
Aktuell wird es deutlich besser. Also wie du richtig gesagt hast, letztes Jahr war es eher ein Durchschleppen durch die Saison. Ich hatte schon immer ein bisschen mit meiner Schulter zu kämpfen, aber in der Regel hat sich das von ganz alleine wieder gegeben. Also hatte ich mal 2 Wochen Probleme, dann hat es wieder gepasst. Deswegen bin ich da auch etwas naiv an die Sache rangegangen. Hab gedacht, na gut, es wird meine übliche Thematik sein. Mir fehlt ein Muskel, der Infraspinatusmuskel. Das ist bei Volleyballern relativ häufig, so 10% haben das, aber trotzdem bedingt das auch ein bisschen Schulterprobleme. Und ja, leider war das jetzt eine Saison, wo ich das nicht mehr losgeworden bin. Und dann hat so im April angefangen, richtig schlimm war es, wie du angesprochen hast, bei der EM in Düsseldorf. Da ging gar kein einziger harter Schlag.
Ja,
Und habe
das
das aber
war, also
bis.
das ist absurd, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also du bist ja normalerweise auch jemand, der gerne hart aufschlägt. Und du hast eigentlich nur floaten können, ne, beim Aufschlag und gerade beim Angriff natürlich auch schwierig dann.
Ja, wie du sagst, ich habe mein Spiel hatte ich vor Paris umgestellt auf, ich würde sagen, 80, 85% harte Schläge. Davor war ich ja so bei 50-50 Shots harten Schlägen. Und ja, dann ging halt gar kein einziger harter Schlag mehr. Muss ich natürlich mein Spiel irgendwie umstellen und versuchen, die Gegner auszugucken und mit den weichen Schlägen zu punkten. Und wenn es gar nicht geht, der Ball abwarten, dann eben mit links draufhauen. Ja, war jetzt nicht ideal, aber ich war überrascht, dass es dann doch so gut funktioniert hat, weil sind zumindest noch ins Viertelfinale gekommen und wieder
Ja,
gegen
das ist ja wirklich, ist
unser
ja absurd.
Kryptonit, gegen die
Also,
Schweden wieder rausgeflogen.
ja, gut. Aber gegen die, also die Norweger haben die ja dann hinterher geschlagen, also die Norweger haben die Schweden dann geschlagen. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, so auf den internationalen Vergleich. Aber das ist ja absurd, ohne harten Aufschlag und harte Schläge sozusagen so ein Turnier bestreiten zu wollen. Ich meine, gerade bei den Schweden, also weißt du besser als ich, kannst du vielleicht nochmal einen Ton zu sagen. Aber um die ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu bringen, musste da, glaube ich, schon hart aufschlagen, so wie es die Norweger eigentlich gemacht haben in Düsseldorf. Und ich glaube, das war ein wichtiger Schlüssel, ne, um am Ende des Tages das Spiel zu gewinnen. Und wenn du dann so mit einem Arm auf den Rücken gebunden antrittst zu einer EM, ist das schon eine sehr absurde Vorstellung. Und dann auch noch, ich meine, das dann noch ins Viertelfinale zu packen, ja, Chapeau.
Ja, also wie du richtig sagst, die Schweden, normalerweise muss man die irgendwie im Aufschlag unter Druck setzen, dass sie nicht ihr gewohntes Spiel aufziehen können, das geprägt ist von vielen zweiten Bällen, Sprung zu spielen. Wenn die in ihrer Komfortzone sind, dann einfach sind die sehr, sehr schwer zu kontrollieren, zu breaken. Aber ich habe auch dann vom Abwehrspieler, von David Amann zu dem Turnier natürlich auch viel über mich gespielt, weil die dann schon mitgekriegt haben, dass ich ein bisschen eingeschränkt bin. Und ja, dann ist gegen ihn war dann nur noch mit Shots, ja, hat er einfach auch ein paar mehr abgelaufen. Hat man schon gesehen, dass er vermutlich gerade der beste Abwehrspieler auf der Welt ist.
Ja, aber nur weil du nicht fit bist oder fit warst, so ändert sich dieses Jahr wieder. Wie sieht jetzt sozusagen euer Fahrplan zurück in den Wettkampfmodus aus?
Ja, ich habe dann seit November, Ende November hatten wir die WM und danach bin ich in die Pause gegangen und seit Januar befinde ich mich in der Reha, also jetzt schon ja, 3 Monate und es wird jetzt langsam besser. Ich kann wieder schmerzfrei schlagen, allerdings habe ich gestern meine ersten Angriffsschläge im Sprung wieder gemacht und jetzt bin ich an dem Punkt, dass die Schulter an sich funktioniert, aber das Schmerzgedächtnis ist da.
Okay.
Und ich traue mich vom Kopf her nicht, meine normalen Schläge zu machen, weil die einfach letztes Jahr durchweg wehgetan haben. Und da sieht man auch mal wieder, wie die mentale Komponente mit reinspielt. Ja, jetzt gerade ist es, glaube ich, eher, dass ich da mental noch eine Blockade habe, die ich aufdröseln muss über gute Kontakte, da Schritt für Schritt die Sicherheit im Angriff zurückgewinnen und dann hoffe ich, dass ich wieder in Düsseldorf zur deutschen Tour den ersten Test wagen kann, Mitte Mai. Und der erste ja, Härtetest ist dann Ende Mai in Ostrava, wollen wir ins internationale Geschehen wieder eingreifen.
Okay, ja, spannend. Ostrava ist, glaube ich, Elite 16.
Das ist,
Ja, genau.
ja.
Kommen wir gleich nochmal zur Unterscheidung für alle, die vielleicht nicht in der Beachvolleyball-Bubble sind. Wo liegt denn so denn die größte Challenge denn eigentlich? Ich meine, das stelle ich mir auch nicht so easy für deinen Partner, also für Nils vor, wenn der Partner verletzungsbedingt ausfällt. Also bei dir sind ja Physik. Nicht Physik, die physische Komponente, wollte ich sagen, Technik, aber auch die Abstimmung mit dem Partner extrem wichtig. Dann kommen noch so Sachen wie Turnierrhythmus und so. Also das dauert natürlich eine Zeit lang, bis du da wieder bei 100% bist, ne? Also wo liegt so die größte Herausforderung? Also A, bei dir persönlich und B, dann im Zusammenspiel mit Nils?
Ja, jetzt die letzten Wochen waren natürlich von Schulter-Recovery geprägt. Also ich muss erstmal wieder von der Schulter her alles machen können, um dann das Spieltraining wieder aufnehmen zu können, wo wir im Prinzip unseren Schwerpunkt auch hinlegen wollten, Richtung Lösungsfindung, dann in bestimmten Situationen uns da reinzubringen und dann einfach noch klügere Lösungen zu finden und die unter Stress abrufen zu können. Und das ist natürlich für Nils gerade auch keine leichte Situation. Also wir können natürlich im athletischen Bereich Gas geben, fallen auch nochmal an unserer Ausdauer, versuchen einfach topfit dann, wenn wir wieder einsteigen können, auch da zu sein. Aber ja, einerseits Von der Motivation. Nils steht seit Januar in den Startlöchern und ist quasi auf Abruf, wartet die ganze Zeit, wann wir richtig loslegen können. Er ist ja fit, hat auch ein Trainingslager mit einem anderen Partner gemacht, aber für die Feinabstimmung ist das natürlich was ganz anderes, wenn wir zusammen auf dem Feld stehen. So muss es ja auch funktionieren. Dann in der Passabstimmung, wir haben ein, zwei neue Passvarianten, die es natürlich auch zu trainieren gilt und unter Wettkampfbedingungen wir einstudieren müssen. Und das müssen wir alles ein bisschen nach hinten schieben. Ich hoffe, dass ich in ein, zwei Wochen soweit bin, dass ich auch ins Wettkampftraining einsteigen kann. Und dann haben wir eben knapp den Monat zur Vorbereitung, bis zum ersten Turnier. Allerdings ist diese Saison jetzt eher eine Zwischensaison für uns, weil also außer der Europameisterschaft kein absolutes Highlight ansteht. Wir haben dieses Jahr keine Weltmeisterschaft. Olympische Spiele dauern auch noch ein bisschen, aber Ende des Jahres im November startet bei uns die Olympia-Quali und spätestens da wollen wir topfit sein, um uns wieder für Olympische Spiele
Ja, das
qualifizieren zu
wäre
können.
auch noch eine Frage später gewesen, wann die eigentlich startet, die Quali. November hast du jetzt gerade gesagt. Ja, okay, dann da kommen wir gleich nochmal auf die Höhepunkte zu sprechen. Du hast jetzt vorhin ja Ostrava schon angesprochen als Elite 16 Turnier. Vielleicht mal für die, die sich im Beachvolleyball noch nicht ganz so zu Hause fühlen. Also es gibt weltweit halt die sogenannten Elite 16 Turniere. Ich glaube davon irgendwie knapp 10 Stück oder so. Ne? Ich
Genau,
weiß nicht,
ja.
zwischen 8 und 10
Es
bin mir nicht
variiert immer
ganz.
ein bisschen von Jahr zu Jahr,
Genau,
aber.
genau. Manchmal glaube ich, schieben die sogar noch irgendwie ein zusätzliches Turnier rein oder so. Also in Brasilien sind, ich glaube, dieses Jahr sogar 3 oder 4, in der Schweiz, Kanada, Deutschland und noch ein paar andere. In Deutschland dann in Hamburg, also sozusagen der Homebase des deutschen Beachvolleyballs. Da bist du ja auch mit Nils ansässig sozusagen. Das ist quasi ja euer Verein. Und das ist im Prinzip das höchste Level der Weltserie, der Beach Pro Tour. Also wenn man es mit dem Tennis vergleichen würde, könnte man sagen, so die Grand Slams im Beachen.
Genau, nur dass wir ein paar
Und
mehr haben. Wir haben nicht nur vier, sondern.
ja, genau. Ja, dafür ist euer Preisgeld wahrscheinlich marginal drunter, aber auch da kommen
Ja,
wir gleich
wenn man
nochmal
alle
drauf zu sprechen.
zusammenzählt, dann kommen wir, glaube ich, nicht auf das Preisgeld, was man bei einem Grand Slam bekommen kann.
Ich befürchte auch, ja, genau. Also korrigiere mich, grätsch dazwischen, wenn ich falsch liege. Ich glaube, da sind irgendwie 12 gesetzte Teams oder so und dann können noch 4 Qualifikanten dazu stoßen,
Ja,
glaube ich, ne? Also ein sehr
das
erlesenes
ist
Feld.
leider sehr kompliziert, weil das sich auch von Jahr zu Jahr ein Stück weit ändert. Jetzt ist es gerade so, dass das Elite 16 nicht nur 16 Mannschaften besteht, sondern aus 24 gerade. Sprich, du hast 16 Teams, die sich direkt qualifizieren und dann nochmal 8 aus der Quali.
Ah, okay.
Das haben die angepasst, weil es einen großen Aufschrei gegeben hat. Das war in der Paris-Qualifikation für die Olympischen Spiele ein sehr, sehr geschlossenes System, dass man fast sich von unten nicht hochspielen konnte. Und ja, was natürlich suboptimal ist. Deswegen haben die das jetzt angepasst, dass einfach mehr Teams auch an den höheren Turnieren teilnehmen können. Und genau, allerdings braucht man sich das auch gar nicht allzu genau merken, weil im November wird das Ganze komplett überarbeitet und dann gibt es eine neue Serie, die leichter zu verstehen sein soll. Auch aus quasi Grand Slam und einer Unterkategorie, so wie wir es jetzt auch haben. Allerdings ein bisschen anders, dass du pro Monat zwei Quali-Turniere hast von der unteren Kategorie und zwei höherklassige Turniere. Und genau, ganz genau den Aufbau wissen wir auch noch nicht. Wird es jetzt in der nächsten Zeit geben, aber noch haben wir eben dieses Elite Challenger und drunter noch für Nachwuchsteams ein Future Level.
Ja, okay. Aber an sich ja wahrscheinlich erstmal eine ganz gute Entwicklung, dass mehr Teams zugelassen werden, einfach um auch da die Anreize für nachrückende Teams und Nachwuchsteams zu ermöglichen, ja, dass die Chance einfach mal größer wird, an so einem Turnier auch teilzunehmen, neben allen
Genau.
Herausforderungen, die damit einhergehen, ne? Also Kosten und so weiter. Genau, dann gibt es noch die Challenger-Turniere, die internationalen. Das ist sozusagen die Kategorie unter den Elite 16-Turnieren. Und bei den Elite 16-Turnieren, den Challenger-Turnieren, werden die meisten Weltranglistenpunkte gemacht, die dann ja wieder wichtig sind für eben die Qualifikation bei Großereignissen. Ne?
Ja.
Genau. Ist das dann, also ihr seid wahrscheinlich dann, du hast gesagt, es ist so ein bisschen so ein Überbrückungsjahr. Aber euer Anspruch ist natürlich, weil ihr zu den Top-Teams weltweit zählt, natürlich an den Elite-16-Turnieren teilzunehmen. Du hast gesagt, im Mai geht es in Ostrava los. Deshalb werden Beachvolleyball-Fans werden euch auf der German Beach Tour wahrscheinlich nicht sehen, außer vielleicht bei den deutschen Meisterschaften dann. Vielleicht nochmal ganz kurz auch hier als Randinfo, die German Beach Tour, im Prinzip die deutsche Turnierserie für alle Nachrückerteams, die jetzt nicht Nationalteams sind, so kann man es, glaube ich, grob umreißen, die dann eben Halt machen in unterschiedlichsten Destinationen in Deutschland, ob Düsseldorf, ob München, ob Bremen und so weiter. Ganz coole Events, von Spontent vermarktet. Da seid ihr aber, wie gesagt, nur bei den deutschen Meisterschaften da wahrscheinlich vor Ort, oder?
Dieses Jahr, dadurch, dass es nicht ganz so viele Elite-Turniere gibt, kann es passieren, dass wir, also Düsseldorf haben wir als Vorbereitung für Ostrava eigentlich auf dem Plan als Tourstop, und in München wollten wir auch aufschlagen. Also es kann sein, dass wir auf zwei Tourstops auch mitspielen.
Auch so beides so halbe Heimspiele für dich, oder?
Genau, ja. Ich wohne, also genau, in München, in der Nähe von München in Starnberg. Da bin ich geboren und da wohnen auch meine Eltern, die meisten meiner Freunde. Aber ich habe auch 2,5 Jahre habe ich in Köln gewohnt, also in der Nähe von Düsseldorf. Ja, war auch eine schöne Zeit, und jetzt aber schon 7, 8 Jahre in Hamburg.
Ja, aber es ist doch trotzdem ganz geil. Dann volle Hütte sowieso, glaube ich, bei den Standorten, die du jetzt vorhin auch erwähnt hast, also München, Düsseldorf und ja, euch dann als sozusagen als olympische Medaillengewinner zu sehen, coole Sache. Wenn wir jetzt schon bei den deutschen Meisterschaften sind, die wurden viele, viele Jahre, man könnte Jahrzehnte sagen, am Timmendorfer Strand ausgetragen, werden dieses Jahr in Dortmund im Herbst, ich glaube Ende August, ausgetragen. Damit geht ja so ein bisschen auch so der Mythos verloren, vielleicht für so die alteingesessenen Fans, Beachvolleyball-Fans, so die Assoziation Strand, Meer, Beachen. Am Ende des Tages geht es natürlich um die bestmögliche Vermarktung, auch im Sinne des Sports. Also sprich mehr Zuschauer, vielleicht eher so den Festival-Charakter. Wer letztes Jahr im Timmendorf war, der hat schon gemerkt, dass da ordentlich der Punk abgeht. Also alle, die vielleicht einarmigen Reisen stärker sind als auf dem Sportplatz. Auch für die ist da gesorgt, bei den deutschen Meisterschaften oder bei der German Beach Tour. Einfach mal hingehen, ist einfach Party pur und eben dann halt noch richtig geiler Sport. Aber wie sehen da so deine Erwartungen aus, jetzt vielleicht im Hinblick auf die deutsche Meisterschaft? Wie siehst du da die Veränderungen, die da so stattgefunden haben jetzt in jüngster Zeit?
Ich bin jetzt, mittlerweile muss ich mir auch schon zum alten Eisen zählen auf der Beachvolleyball. Also bin jetzt ja 30, über 10 Jahre dabei. Und wenn ich so gucke, wie alt die Jungs sind, mit denen ich hier in Hamburg trainiere, bin ich mit Nils, sind wir die Ältesten.
Und hast aber noch gute 10 Jahre, oder? Hast du den Manu gesehen unter der Woche? Also der ist jetzt 40 geworden und hat jetzt nochmal schön.
Wenn ich noch so eine Leistung bringe, dann werde ich auch noch heute spielen, sage ich, wie es ist.
Sehr gut.
Aber mal gucken, ob mein Körper das so gut mitmacht. Ja, aber ich habe schon noch vor, ein paar Jahre zu spielen. Und ich hatte wirklich viele, viele schöne deutsche Meisterschaften in Timmendorf. Auch für mich viele erfolgreiche, aber auch die nicht sportlich gesehen so erfolgreich waren, waren einfach sehr, sehr schön. Das war der Beachvolleyball-Standort in Deutschland. Es war klar, Deutsche Meisterschaft, Timmendorf. Da kam ganz Beachvolleyball Deutschland zusammen. In Teilen wurde da im März oder im Februar, wahrscheinlich sogar eine Woche nach den deutschen Meisterschaften, direkt wieder die Apartments gebucht von den Leuten fürs kommende Jahr. Und ja, geht eine Ära zu Ende. Allerdings kann ich das aus Spontent- und Vermarktungssicht schon auch verstehen, den Schritt zu gehen. Die würden gerne die Kapazität des Stadions erweitern, und das ist in Timmendorf selber leider nicht möglich, dadurch, dass der Strand einfach nicht breit genug ist. Ist da an die natürliche Grenze gestoßen, was die Zuschaueranzahl geht, und letztes Jahr war es, ich glaube, im April, Mai komplett ausverkauft, und die hätten auf jeden Fall noch 1.000-2.000 Tickets mehr verkaufen können. Und deswegen, ja, wurde jetzt der Schritt gemacht nach Dortmund. Ich glaube, man muss den Jungs auch eine, ja, paar Vorschusslorbeeren geben, also gucken, wie sie das Event gestalten. Ich glaube, das wird wieder ein Riesen-Event werden. Aber natürlich so ein bisschen der Flair Timmendorf wird vielen Beachvolleyball-Fans fehlen und ich hoffe, dass das trotzdem ein Riesen-Event wird in Dortmund. Vielleicht oder mit Sicherheit ein Stück weit anders, aber es kann ja auch anders schön werden. Wie du gesagt hast, das wird ein Riesenfestival. Tagsüber wird Beachvolleyball gespielt auf der Tribüne. Wer noch nicht beim Event war, sollte wirklich mal vorbeikommen. Da ist wirklich Stimmung auf der Tribüne und abends geht es dann für uns Spieler ins Bett und für die anderen geht es zum Party machen. Wird viel, viel los sein, denke ich.
Ja, wir verlinken einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt. Ich glaube, fürs Finalwochenende sind wahrscheinlich schon wieder alle weg, schon, ich glaube, seit
Gibt
längerer
noch ein paar
Zeit. Aber
Restkarten
trotzdem
für die deutsche Meisterschaft.
gibt es noch Restkarten.
Sehr bei den Einzelstandorten, dass die schon ausverkauft sind.
Wir verlinken das auf jeden Fall mal hier bei uns in den Shownotes. Und wer Bock hat, da einfach mal hinfahren. Dortmund, ich meine Ballungszentrum NRW, da lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizufahren. Ja, wenn wir jetzt mal wieder auf die internationale Bühne schauen, du hast das schon ein bisschen angedeutet. Klar, für dich ist jetzt erstmal Step by Step wieder reinfinden. Kann man das überhaupt jetzt durch sozusagen das Comeback nach der Verletzung sich Saisonziele setzen? Also, was wären so die wichtigsten Saisonziele für euch? Also, ich glaube, Ziel Nummer eins wahrscheinlich natürlich gesund erstmal unter voller Belastung Turnier spielen können. Habt ihr euch denn andere Ziele auch noch gesetzt oder sagt ihr, nö, wir denken jetzt mal, jetzt muss ich wieder 3 € ins Phrasenschwein werfen, irgendwie so von Spiel zu Spiel oder von Turnier zu Turnier?
Aber wir denken da tatsächlich sehr, sehr, sehr langfristig. Also wir haben schon relativ viel auf die Olympia-Quali ausgelegt, die dann, wie gesagt, im November
November.
startet. Das ist auch unser Hauptziel, dort in der besten Form zu sein. Deswegen habe ich mir jetzt auch oder wir uns gemeinsam dazu entschieden, dass ich mir die Zeit nehme. Ich hätte sicherlich auch schon früher wieder ins Geschehen eingreifen können, allerdings dann mit deutlich höherem Risiko, was die Schulter betrifft, dass das eben nicht so hält und dann vielleicht auch eine OP nötig gewesen wäre, was immer noch nicht zu 100% gesagt ist, dass das nicht trotzdem kommt, aber so ist es der sicherere Weg, mit den größeren Chancen, dass das nicht passiert. Und wir haben natürlich auch Etappenziele mit der Europameisterschaft, die im August stattfindet in Polen, in Staria Bielsko. Und ja, das ist, glaube ich, also ist für uns das Saisonhighlight neben den Olympiaturnieren, die dann im November starten. Aber auch eine deutsche Meisterschaft ist jedes Jahr ein Riesenevent. Nur da legen wir jetzt nicht unseren athletischen Aufbau und auch
Klar.
nicht den Schwerpunkt drauf. Aber wenn wir vor Ort sind, wollen wir bei jedem Turnier so weit kommen wie möglich und natürlich auch wieder bei den deutschen Meisterschaften um die Medaillen oder ja, um den Sieg mitspielen.
Ja, jetzt Olympia ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Da sind wir dann ganz schnell bei der Weltspitze. Die wird nicht etwa von Brasilianern oder US-Amerikanern dominiert, wie das vielleicht in früheren Jahrzehnten schon mal der Fall war. Die Nummer eins der Welt sind, glaube ich, die Norweger. Und also wahre Maschinen haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auch schon über einen wirklich langen Zeitraum sehr konstant immer in der Spitze. Machen keine Fehler. Oder was macht die Norweger, auf die Schweden kommen wir gleich noch, aber was macht die Norweger so stark? Also für mich, ich habe die ein paar Mal gesehen, wie gesagt, einmal bei den deutschen Meisterschaften bei Deutschen schön wäre es ja, nee, bei den Europameisterschaften in Düsseldorf. Und die haben einfach schlicht überhaupt keine Fehler gemacht. Also das war so konstant, das waren wie so Beachvolleyball-Roboter. Und das war wirklich absurd, ne? Und ich glaube, aus dem Grund haben die ja das Turnier gewonnen.
Ja, den Abwehrspieler beschreibt das sehr gut. Der macht kaum Fehler, den musst du aktiv breaken, also über einen Block oder über eine Abwehr, dass man den irgendwie bekommt. Bei ihm ist so, der war vor 3, 4, 5 Jahren sogar noch stärker, noch Sideout stärker. Der hat auch mittlerweile, oder was heißt auch, er hat mittlerweile ein bisschen körperliche Gebrechen, Probleme, was man, wenn man ihn spielen sieht und weiß, wie er früher gespielt hat, auch sieht.
Ah, okay.
Allerdings hat er neben sich wahrscheinlich den besten Beachvolleyballspieler der Welt mit Anders Mohl, der ja einfach physisch, athletisch, auch vom Balltouch ja überragend ist. Wahrscheinlich der beste Spieler, den es jemals gegeben hat, würde ich sagen. Und der, ja, über einen Aufschlag, über einen Block kann der einfach mal zwei, drei Punkte pro Satz mehr machen als andere Spieler. Und das ist dann auf Weltspitzenniveau, sind zwei, drei Punkte pro Satz extrem viel
Ja.
und ist der Unterschiedsspieler. Deswegen, ja, ist meine Einschätzung, dass die da noch so dominant auch in der Weltspitze sind und eigentlich bei jedem Event zum Medaillenkreis zählen. Ja.
Und die werden das vermutlich, ich weiß nicht, wie alt die sind, weiß ich nicht, bei den Schweden weiß nicht, wie alt die Norweger sind, aber die werden es wahrscheinlich auch noch
Ja,
durchziehen bis
Norweger sind
E28, ne?
28 der Blocker, also der
Ah,
Topspieler,
okay.
und Christian ist 30. Da mal gucken, wie er es körperlich so durchhält. Bei ihm ist, glaube ich, ein struktureller Schaden, der nicht so leicht zu beheben ist. Ja, das wird sich
Okay.
zeigen, wie lang er durchhält. Aber solange er durchhält, werden die vorne mitspielen.
Ja, er wird wahrscheinlich alles dran setzen, doch bei zumindest LA noch irgendwie spielen zu wollen, ne?
Ja.
Wie das dann so ist. Ja, dann haben wir noch die zwei schwedischen Pärchen. Ja, die muss man sagen, im absurd jungen Alter schon für ordentlich Furore sorgen. Also Armand Hellwig kennt man schon länger, sind aber auch, glaube ich, erst 24 Jahre alt. Olympiagold mit 22 in Paris gegen euch, das kann sich sehen lassen. Dann gibt es noch die Emporkömmlinge oder Senkrechtstarter, könnte man sagen. Nielsen Andersson sind schlappe 21 und 19 Jahre alt oder jung vielmehr. Und die sind schon so erschreckend weit. Also auch die waren bei der EM in Düsseldorf und da habe ich die so das erste Mal so wirklich wahrgenommen. Da habe ich schon gedacht, boah. Da habe ich direkt mal einen Hot-Tag rausgehauen und habe gesagt, also die sehen wir wahrscheinlich in LA im Finale, dass die dann aber schon bei der WM 2025 so brutal aufgetrumpft haben, waren die jüngsten WM-Finalisten ever. Das habe ich selbst nicht erwartet. Was macht die Schweden in Summe so stark? Da denkt man in erster Linie an Langlauf, Biathlon, Eishockey, aber nicht zwangsläufig an
Ja,
Beachvolleyball.
schon erschreckend, ne? Wie
Ja.
viele skandinavische Top-Teams, also Norwegen, Schweden, da im Beachvolleyball-Zirkus rumlaufen, wo man jetzt nicht unbedingt mit Beachvolleyball rechnet. Die Schweden macht deren Spielweise so unberechenbar, weil die das von klein auf, hat deren Trainer das perfektioniert, über den zweiten Kontakt und dritten Kontakt sehr unausrechenbar zu sein. Also die schieben die Annahme so nach vorne, dass
Ja.
direkt ein zweiter Ball geschlagen werden kann,
Sehr
ohne
spektakulär. Soll sich bitte
Sprung
jeder
zu
mal
spielen.
ansehen.
Genau, also das muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Und das hat das Spiel auch revolutioniert. Also als die Schweden auf die Tour gekommen sind, haben viele Experten gesagt, also vermeintlich dann Experten, wurde von vielen Seiten, wohl, die sind auch die richtigen Experten, die das gesagt haben, aber dass das sich nicht durchsetzen wird, diese Spielweise. Und ja,
So
am
kann man
Ende
sich
haben
irren.
sie alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, und auch deren zweites Team. Was du sagst, ist das Erschreckende, dass die im jungen Alter schon so gut sind. Und ich glaube, bei den jüngeren Schweden ist das so, dass die einfach keine Trainingspartner hatten, auch die Armand Hellwig, und dann schon sehr lange bei Armand Hellwig mittrainieren können und dieses Level, einfach
Ah,
an
okay.
dieses Level rangezogen werden und auch sehr, sehr viel spielerisch trainieren. Also die haben diese Lösungsfindung. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man trainiert. Der deutsche Weg ist eher, die Technik zu verbessern. Und hier, wir müssen in der Technik 100% liefern, dann werden wir auch im Spiel das gut umsetzen können. Und der schwedische Ansatz, brasilianische Ansatz ist dann eher, hier lassen euch mal zocken. Natürlich gucken wir auch auf Technik, aber in erster Linie lassen wir euch zocken und gucken, dass ihr ja unter Wettkampfbedingungen die entsprechenden Lösungen findet.
Ist
Und
wirklich so ein Kulturunterschied, ne?
das
Im
ist dann
Sport
so ein
wie auch
Kulturunterschied, genau.
in der Gesellschaft oder in der Wirtschaft, ne? Das ist ja im Prinzip,
Ja.
was du sagst, findest du ja in anderen Bereichen genauso. Also
So ist es.
dieses akkurate technische
Ja.
Herangehensweise der Deutschen und das eher, ja, Jogo Bonito, würde der Brasilianer jetzt sagen. Also schönes Spiel. Und das etwas freie Spiel dann bei den anderen. Okay, weil die schon auffällig ist, dass die, wie gesagt, in so jungen Jahren so stark sind. Dann stellt man sich die Frage, trainieren die anders? Haben die eine bessere Nachwuchsförderung? Gibt es Unterschiede in den Strukturen und oder in den Trainingsstätten und so? Nur an irgendwas muss
Bei Schweden kann ich dir sagen, von den Strukturen her sind die eigentlich sehr, sehr schlecht aufgestellt, also gerade vom schwedischen Volleyballverband. Als die das hochgezogen haben, hatten die fast gar keine Unterstützung. Und das sind zwei Trainer, die konsequent diesen Weg mit den Jungs, seit die 12, 13 sind, gegangen sind.
Krass.
Und das hat sich ausgezahlt. Also, ja, also da muss man auch erstmal den Mut zu haben, dann einfach eine andere Spielweise zu implementieren, zu entwickeln und das konsequent über den Nachwuchsbereich durchzuziehen und jetzt zwei Teams zu haben. Also es war ja ein schwedisches Finale am Ende bei der Weltmeisterschaft.
Ja, genau.
Die da zu den, ja, die Norweger kannst du mit reinzählen, aber das sind die drei Top-Teams im Beachvolleyball-Zirkus momentan.
Ja, ich glaube,
also der Weg von denen ist schon extrem beeindruckend.
Nils und Andersen, die sind, glaube ich, 4 in der Welt aktuell als Team in den jungen Jahren. Dazwischen hat sich noch ein brasilianisches Team auf 3, glaube ich, geklemmt und dann vorne die Norweger und die anderen Schweden. Ja, krass. Okay, ja, das heißt, eine gewisse Resistenz muss man da als Trainer auch aufbringen und sagen, ich ziehe meinen Weg jetzt hier mal durch. Ja, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber so ähnlich war das mit Wagner bei Kira und Laura damals 2016 in Rio auch. Wenn wir jetzt schon über Trainer sprechen, gibt es ja auf der Chefbundestrainerposition beim DVV eine Änderung. Der Christoph Diekmann als sozusagen aktueller Bundestrainer verlässt den DVV aus persönlichen Gründen, weil ich glaube, der Wohnort in Griechenland nicht mehr es hergegeben hat, so oft präsent zu sein, wie man es eigentlich dann müsste als Trainer. Nachfolger ist Paul Becker. Im Nachwuchs wird ihm da sehr gute Arbeit nachgesagt. Der übernimmt selbst erst 35 Jahre alt und vor nicht allzu langer Zeit in Anführungsstrichen noch aktiv. Was bedeutet so der Trainerwechsel für euch? Wie wichtig ist überhaupt das Bundestraineramt für euch? Ihr seid Nationalteam, aber trotzdem arbeitet ihr mit euren eigenen Trainerteams, ne?
Ja, also wir haben auch unsere, also Paul ist jetzt Chefbundestrainer, also aber seine Aufgaben sind eher schon Strukturen zu schaffen und quasi für die Trainer eine Leitlinie zu entwickeln, auch bis in den Nachwuchs, wobei er noch selber im Nachwuchs weiter trainieren wird. Und unter dem Chefbundestrainer sind dann die normalen Bundestrainer und da arbeiten wir mit Krzysztof Fierlek und Helge Klaassen jetzt dieses Jahr zusammen, also am Trainergespann. Und das funktioniert auch sehr gut. Natürlich müssen wir uns erstmal finden. Mit Helke haben wir schon letztes Jahr zusammengearbeitet. Mit Fifi ist das unser erstes gemeinsames Jahr. Da müssen die Abläufe erst noch gefunden werden. Aber bin sehr zuversichtlich, dass das auch in eine gute Richtung geht.
Ja, cool. Ich blick so gerade ein bisschen auf die Uhr. Ich wollte ein Thema auf jeden Fall noch anschneiden, was mich während den Olympischen Spielen beschäftigt hat. Also im Februar war ich halt eine Woche in Italien, war übrigens so ein bisschen der Seuchenvogel, also habe irgendwie 1200 Kilometer zurückgelegt in Italien, 3 Wettkampfstätten besucht, 5 Wettbewerbe und 0 Medaillen mit nach Hause genommen. Also ich sowieso nicht, aber auch die Athleten und Athletinnen, die da waren, leider nicht. Also ich habe jetzt Olympia-Verbot, zumindest für die Winterspiele. Aber auf jeden Fall zum Ende hin kam in den Medien und auf Social Media immer mehr die Diskussion um die Leistungsbilanz auf. Da sind leider auch viele Athleten und Athletinnen bei Social Media massiv angegangen worden unter der Gürtellinie. Und die Leistungsbilanz insgesamt ist sehr kritisch gesehen worden. Hast du das zum Teil ein bisschen mitverfolgen können? Ich weiß nicht, wie stark du den Wintersport verfolgst oder wie blickst du da drauf? Das macht ja schon ein bisschen Sorge. Also zum einen, ich meine, es ist auch ein gesellschaftliches Thema, wir wollen nicht zu philosophisch werden, aber zum einen dieser harte Angang durch sogenannte Fans, also ich glaube, es sind keine Fans, aber Richtung Athlet und Athletin Und dadurch bedingt auch eine etwas verwässerte Diskussion um die Leistungsbilanz. Vielleicht nochmal ein Statement von meiner Seite. Ich glaube, dass jeder Athlet und jede Athletin, die bei einem Großereignis oder ist egal eigentlich bei welchem sportlichen Wettkampf, ob das jetzt eine deutsche Meisterschaft, eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft sind oder im Spiel an den Start gehen, die geben immer 100%. Und das sind die Ersten, die sich in den Allerwertesten beißen, wenn sie irgendwie ihr eigenes A-Game nicht abrufen können. Deshalb, glaube ich, muss man da bei allen Entbehrungen, die es auch gerade in den Rand, in Anführungsspann, ich mag das Wort Randsportarten nicht, aber damit alle wissen, was gemeint ist, also in den Sportarten, die noch nicht top of the pop sind bei der Vermarktung, die da an den Start geht, die haben unheimlich viele Entbehrungen, die müssen unheimlich viel über ihre Grenzen hinausgehen und da muss man einfach den Hut ziehen, dass die so Gas geben, 100% geben und für Deutschland an den Start gehen. Ich glaube aber, es muss trotzdem möglich sein, eine sachliche Diskussion, Leistungsdiskussion zu führen und zu beleuchten, tun wir als Gesellschaft und als Land alles dafür, um diese Athletinnen und Athleten, die sozusagen einen Teil ihres Lebens auf jeden Fall auch für den Sport opfern, in die Lage zu versetzen, in der Weltspitze wieder kompetitiv zu sein. Und ich glaube, das muss man voneinander trennen. Ich weiß nicht, wie du das so als Athlet, welche Perspektive du darauf hast.
Ja, also ich war tatsächlich auch bei den Olympischen Winterspielen vor Ort und habe mir zwei Sachen angeguckt.
Dann bist du der Seuchenvogel wahrscheinlich.
Ja, bei mir, wo ich zugeguckt habe, sind leider auch keine Medaillen geholt worden.
Ja, siehst du.
Genau, und ich bin extrem sportbegeistert. Also ich gucke mir auch durch die Bank alles an. Guck da sehr, sehr viel. Deswegen, ja, ich bin natürlich, guck aus einem anderen Blickwinkel drauf, weil ich schon auch weiß, was da für Entbehrungen gemacht werden und in Teilen auch, was da für eine finanzielle Unsicherheit dahinter steckt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark ein gesellschaftliches Thema ist. Deswegen würde ich mich also freuen, wenn Olympische Spiele nach Deutschland kommen. Und dann entweder, eigentlich ganz egal in welche Stadt, Hauptsache Deutschland bekommt die Olympischen Spiele, dass da vielleicht ein Umdenken stattfinden kann und mehr Leute auch Zugang bekommen zu anderen Sportarten als Fußball. Ich bin selber Fußballfan, ich gucke selber sehr, sehr gerne Fußball, aber es gibt noch so, so viele andere tolle Sportarten. Und ja, ich glaube, was halt häufig vergessen wird, dass die Athleten und deswegen machen es vielleicht oder entscheiden sich auch viele auf dem Weg Richtung Leistungssport einen anderen Weg einzuschlagen, einen beruflich sicheren Weg, der im Leistungssport einfach nicht gegeben ist. Du weißt nicht, ob du oben ankommst. Wenn du oben ankommst, dann kannst du in vielen Sportarten auch dein Geld damit verdienen. Aber wenn du das nicht schaffst, dann ist das bei uns auch im Beachvolleyball so, dass wir in vielen Sportarten so sein, dass du mit plus minus null aus so einer Saison gehst. Also du arbeitest dann, ja, die Monate reißt du den Arsch auf und kommst am Ende des Jahres, bist du bei, klar hast du Geld verdient, aber du hast das Geld auch ausgegeben für deine Turniere und für die Reisen und bist plus minus null. Und wenn du das rein wirtschaftlich denkst, musst du ja eigentlich den meisten Leistungssportlern Vogel zeigen, warum macht ihr das überhaupt? Ihr gebt Gas. Und am Ende, ja, es ist eine schwarze Null, wenn nicht sogar, dass da rote Zahlen stehen.
Ja, und also ist um das vielleicht auch nochmal so ins Verhältnis zu setzen, ne? Wenn wir es jetzt mal aufs Beachvolleyball beziehen, Preisgeld bei einem Elite 16 Turnier, nochmal, das ist so Grand Slam im Tennis, ja, ich glaube 40.000 Euro, davon gibt es aber dann, weiß ich, maximal 10 Turniere im Jahr, vor allen Dingen finden die Wettbewerbe um den Globus herum statt, also wir haben vorhin schon gesagt, es finden 3 oder 4 Turniere in Brasilien statt, das heißt, ich muss mit dem ganzen Stuff dahin fliegen. Ich muss Physio dabei haben, im Zweifelsfall weiß ich nicht, habe ich noch einen Sportpsychologen dabei, Trainer sowieso, die Reise, also sprich Flug, Unterkünfte und so weiter. Und dann ist noch lange nicht gesagt, dass ich überhaupt Preisgeld mitnehme. Ja? Ich kann ja auch irgendwie weiß ich nicht, dann scheide ich halt im Viertelfinale aus oder so. Wenn man das dann runterrechnet, wird das vermutlich ein Minusgeschäft sein. Ne? Wenn du uns da mal so ein bisschen Einblick gibst, also für welche Kosten seid ihr denn selbst zuständig oder welche Kosten übernimmt ihr seid Nationalteam, vielleicht dann auch der DVV? Also du hast ja vorhin schon gesagt, naja, wenn es jetzt nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut läuft, steht da vielleicht hinterher am Ende des Jahres irgendwie eine schwarze Null oder so, ne?
Ja, von der höchsten Turnierkategorie sprechen, aber dann würde ich sagen, ist man schon eher oben angekommen oder dauerhaft mitspielen kannst. Wenn wir das Beispiel jetzt mal mit der Challenger-Serie durchrechnen, weil die Turniere sind genauso weit weg, da fliegst du auch nach Brasilien oder nach Thailand
China.
oder China, genau, also auch über den gesamten Globus. Und schon als Nationalteam, du hast die Unterstützung, dass du ein bestimmtes Reisekostenbudget im Jahr hast, das nicht immer ausreicht, aber zumindest Teile deiner Reisen deckt. Und die Trainer werden auch bezahlt und es wird ein Physiotherapeut mitgeschickt. Aber wenn du jetzt wirklich an deine Leistungsgrenze kommen willst, dann ein Physiotherapeut für 12 Teams ist dann vielleicht nicht das beste Betreuungsverhältnis. Dann hast du am Tag, vielleicht jeden zweiten Tag eine halbe Stunde Physiotherapie. Und wenn du wirklich Leistung bringen willst, dann reicht das nicht. Das heißt, du musst ja schon deinen eigenen Physiotherapeuten mitbringen. Und Preisgeld, du kannst ja nicht erwarten, bei den Challenger-Turnieren immer oben anzukommen. Dann kriegst du auch deine 10.000 Dollar. Aber wenn du, sagen wir mal, durchschnittlich Neunter, Fünfter wirst, dann sieht es schon sehr, sehr bald ganz anders aus. Dann kriegst du vielleicht noch deine 2.000 Dollar.
Und du
Der
stehst ja
Flug
mit
kostet
zwei Leuten
aber.
auf dem Platz, das heißt, das Preisgeld
Genau.
muss auch geteilt werden.
Genau.
Insofern,
Und dann teilst du, ja, wenn du die Flüge, dein Hotel vorm Turnier, was du nicht gezahlt kriegst, dann hast du das Geld im Prinzip locker wieder ausgegeben, dann deinen Physiotherapeuten selber mitnimmst, dann, das können die Teams meistens gar nicht, weil dann würden sie direkt schon deutlich ins Minus reingehen. Man muss ja auch noch ja, den Alltag bewerkstelligen. Dafür sind die meisten bei der Bundeswehr, die
genau.
da hilft, so deinen Alltag einfach zu finanzieren. Aber so was du an Preisgeldern verdienst, Sponsoren sieht in dem Bereich dann auch nicht so gut aus, dann ja, ist es einfach so, dass du im Endeffekt ja, Ende bei plus minus null rauskommst und es nicht einen. Ja, ich will mich nicht beschweren. Mir macht das sehr viel Spaß. Wir machen das alle, weil wir Spaß dran haben und das unsere Passion ist. Aber im Endeffekt ist es auch kein 9-to-5-Job, sondern wir ja, trainieren auch am Samstag. Ich würde sagen, ja, dass man einfach mehr Zeit auch investieren muss als im normalen Berufsleben.
Und dafür musst du dich, wenn es nicht so läuft, vielleicht auch noch bei Instagram von irgendwelchen dahergelaufenen beschimpfen lassen, das ist natürlich auch nicht cool, ne? Genau. Hast du sowas schon mal erlebt, dass du irgendwie, dass Leute, sagen wir mal, unverhältnismäßig sich geäußert haben bei Instagram oder so, Social Media?
Auf jeden Fall, ja, das bleibt nicht aus. Ja, meistens sind es dann irgendwelche Fake-Accounts oder die sich dann halt hinter ihrem Fake-Account verstecken und häufig auch in Kombination mit Wetten, dass dann da auf uns oder auf ein anderes Team gewettet wurde
Ah,
und
okay,
dann halt die Beleidigungen
interessant.
folgen.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Klar, wenn natürlich irgendwelche Deppen irgendwie heftig wetten oder so und
Genau.
die
Wetten dann halt
Frustration
2.000, 3.000,
durchschlägt.
4.000 Euro und
Oh
wir
wow, okay, da habe ich
verlieren.
noch gar nicht drüber nachgedacht. Natürlich, ist ja voll
Das ist
naheliegend.
der
Ja.
bei uns zumindest oder was ich mitkriege, bei mir selber auch der häufigste Fall.
Ach, krass.
Natürlich kriegst du auch so mal eine
Spannend.
Beleidigung oder hier, dass über dich geredet wird, wie schlecht oder wie auch immer. Aber dass du richtig tief beleidigt wirst, dann ist das meistens in Kombination mit Wetten.
Ja, wobei jetzt muss man sagen, jetzt kommen wir jetzt ein bisschen zu negativ weg. Ich war ja auch bei eurer Silbermedaille, ich war beim Halbfinale, beim Finale in Paris dabei auf der Tribüne und ich muss sagen, also da waren auch dann wirklich, glaube ich, einige, die Ahnung hatten von der Sportart und da gab es auch, wie ich finde, viel Support. Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt hier beenden müssen, ob das immer noch ein gewisses Trauma ist bei euch oder ob ihr das entsprechend verarbeitet habt, weil man muss dazu sagen, ihr wart eigentlich ja das beste Turnierteam bis zum Finale auf jeden Fall und habt dann, und so Tage passieren halt im Leistungssport, einfach einen schlechten Tag gehabt. So kann man es, glaube ich, salopp zusammenfassen. Und ich glaube, es ist halt immer wahnsinnig ärgerlich. Das wisst ihr als Leistungssportler viel besser als ich hier auf meinem Sessel. Das ist halt immer das Schlimmste, wenn man nicht das Gefühl hat, mal an sein A-Game rankommen zu können. Und das war halt, glaube ich, so ein Tag. Aber nichtsdestotrotz, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schwer es ist, überhaupt zu Olympia zu kommen, wie schwer es überhaupt ist, eine Medaille zu erreichen. Und ich muss sagen, dass auch als Zuschauer war das eine ganz, ganz besondere Atmosphäre dann nach dem Finale, weil ich habe einfach nur so einen krassen Support gespürt von allen deutschen Beachvolleyball-Fans, die da waren. Und ich war selbst so aufgeladen, dass ich gesagt habe, boah, ihr habt so ein geiles Turnier gespielt und ihr habt hier die fucking Silbermedaille mitgenommen. Wie geil ist das eigentlich? Ja, insofern gibt es natürlich auch da ganz, ganz viele draußen, die da einen unheimlich wichtigen und starken Support liefern. Ne? Oder wie habt ihr das damals empfunden?
Ja, zu 100% habe ich das ähnlich wahrgenommen. Also natürlich waren wir extrem enttäuscht nach dem Finale und war sogar so, also das Schlimmste war für mich, dass ich das Gefühl hatte, die deutschen Fans, die so zahlreich auch im Stadion waren, ein Stück weit enttäuscht zu haben, weil es war einfach unsere schlechteste, wahrscheinlich sogar Saisonleistung. Und dann im Finale war für uns selber extrem bitter, aber mir hat es auch für die ganzen Leute leid getan. Aber was ich als Resonanz zurückbekommen habe, war einfach das komplette Gegenteil. Also ähnlich wie du es beschrieben hast. Also es war ein riesiger Support auch nach dem Finale und nur, also habe ich wirklich nur aufbauende Worte erlebt und wie cool das alles war, unsere Reise, dass wir uns doch, ja, also die waren eher so, jetzt hier freut euch über Silber, ihr habt was Riesiges erreicht und für uns selber waren wir in so einer Mischwelt gefangen, weil einerseits die Enttäuschung extrem groß war und dann aber, als wir die Medaille auch im Hals bekommen haben, wir auch ein Stück weit realisiert haben, was wir erreicht haben und da ja dann so hin und her geschwankt zwischen Stolz und Enttäuschung. Aber da hat der Support von den Rängen schon extrem geholfen, da die positiven Gefühle auch hervorzuheben.
Ja, genau, aber man muss sagen, es gab ja auch noch ein geiles Halbfinale vorher und so weiter. Also von Fanenttäuschung kann da keine Rede sein. Mega Erfolg. Wir nähern uns dem Ende so ein bisschen. Ich wollte noch ein bisschen auf den Stellenwert und die Entwicklung von Beachvolleyball in Deutschland eingehen. Im Prinzip hat die Sportart ja so alle Zutaten für eine erfolgreiche Vermarktung, ne, in der Breite. Also jetzt mal oberflächlich betrachtet. Reichen 4 Spieler, du spielst 2 gegen 2. Im Sand gibt es sicherlich Schlechteres. Von April bis Oktober in Deutschland draußen in der Sonne. Im Urlaub sowieso am Strand. Schön mit ein paar Beats im Hintergrund. Im Winter gibt es zumindest in einigen Städten in Deutschland sehr viele Indoor-Plätze. Wir sind hier in Düsseldorf sicherlich ein bisschen privilegiert. Also es gibt hier durchaus viele Beachvolleyballplätze. Das macht echt Bock. Spiel dauert so, weiß ich nicht, 45 bis 55 Minuten im Schnitt, je nachdem, ne, kommt noch ein Tieback oder nicht. Bietet eine Menge Action. Was fehlt so aus deiner Sicht für den Durchbruch in der Breite und wie schätzt du da die aktuelle Entwicklung ein?
Ja, ist schon eine Frage, die ich auch für mich schwer zu beantworten ist, weil Beachvolleyball bei den Highlights, also wenn wir jetzt Olympia uns rauspicken als das Sport-Highlight überhaupt, ist Beachvolleyball auch von den Einschaltquoten vom Zuschauerzuspruch extrem weit oben.
Genau, super beliebt.
Durch die Bank, genau, extrem beliebt. Und so ein Stück weit nach dem Erfolg von Brick Eckermann 2012, Laura und Kira 2016, jetzt bei uns in Paris hat man so gedacht, jetzt muss doch irgendwie der Durchbruch kommen. Aber so der komplette Durchbruch ist dann doch irgendwo ausgeblieben. Und ja, ist für mich auch nicht so leicht zu beantworten, warum das so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir halt nicht diese, sagen wir jetzt wie in Mannschaftssportarten üblich, einfach so eine Fanzugehörigkeit zu den Vereinen haben. Also wir haben keine richtige Vereinsstruktur im Beachvolleyball.
Auch da gibt es ja jetzt Neuigkeiten. Ne?
Genau, was jetzt geändert wird. Deswegen vielleicht kriegen wir das darüber ein Stück weit kompensiert oder auch den Bereich angekurbelt, dass wir jetzt bei den Finals mit einer vereinsdeutschen Meisterschaft dabei sein können.
4 Teams konkurrieren miteinander. Kiel, Düsseldorf, Hamburg. Ihr seid da an 1 gesetzt. Und welches habe ich jetzt noch vergessen? Welches Team?
Die Hauptstadt Beacher aus Berlin.
Ach so, Okay, ja, genau. Und das ist zum ersten, ist ja zum ersten Mal, dass tatsächlich so eine Clubmeisterschaft gespielt oder eine Städte, könnte man auch sagen, eine Städtemeisterschaft gespielt wird. Offiziell ist, glaube ich, eine Clubmeisterschaft, aber die sind ja immer dann sozusagen gebunden an die Städte. Und eigentlich ist es ja das, was man in allen anderen Sportarten kennt. Das verbindet man immer automatisch mit Städten, ne? Ob jetzt irgendwie im Eishockey, im Fußball, im Volleyball, sei es drum. Insofern glaube ich eigentlich ein ganz cooler Move, vor allen Dingen auch deshalb, weil ich meine, zum ersten Mal wird das auch bei ARD, ZDF gestreamt zumindest, was, glaube ich, schon mal echt ein ganz wichtiger Schritt ist, weil es gibt nicht viele Möglichkeiten, euch spielen zu sehen. Es gibt halt den internationalen Stream vom Volleyball-TV. Kennt wahrscheinlich kaum einer. Also ein normaler Sportfan, der so ein etwas breiteres Sportinteresse hat, kennt die Streams nicht. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und dann ist es natürlich echt cool, wenn sich so Sendeanstalten wie die Öffis oder auch private, ist ja egal, dazu durchringen, sowas dann mal zu streamen, ne?
100%. Also wie du sagst, die Finals werden auf der ARD und im ZDF gestreamt. Und ich glaube, dass die Finalspiele sogar dann live im TV laufen.
Ah, und sehr cool, ja.
Genau, ansonsten, ja, leider ist es bei uns im Beachvolleyball, und es wird auch in anderen Sportarten so sein, dass sich die Verbände oder jetzt Beachvolleyball World sich selber ins Knie schießen, weil es gibt diese Streaming-Angebote und die wollen damit schon auch ins breitere TV, also jetzt dass die ihr Produkt quasi verkaufen. Allerdings muss man sagen, was sie da an Zahlen, ich weiß jetzt nicht genau, was sie aufrufen, aber was ich gehört habe, ist das einfach viel zu hoch, dass das kein TV-Sender bezahlen möchte.
Ja.
Und deswegen wird das nur auf Beachvolleyball World TV gestreamt. Auch hinter einer Paywall, also muss das natürlich auch bezahlen.
Genau, und ich bin Abonnent, insofern. Ja. Ich könnte aber jetzt gar nicht den monatlichen Preis nennen. Ich glaube, der ist überschaubar.
Er ist überschaubar, wenn man aber du musst trotzdem deine 3-4 Euro im Monat zahlen.
Genau.
Und das machst du nur, wenn du Beachvolleyball begeistert bist oder dich für den Sport interessiert. Ich glaube, so ein Ding jetzt, dass das Beachvolleyball wieder in den Öffentlich-Rechtlichen ist ein super Schritt für uns. Und was natürlich extrem gut wäre, wenn das hier Richtung Dein ist, glaube ich, ein cooles Produkt. Aber du musst ja trotzdem auch wieder für die eigene Sportart quasi da das Interesse haben. Idealfall wäre, wenn man einen Sportsender hätte, wo man sich dran angliedern kann. Also dass du quasi einen, sagen wir, so ein Sky, was auch immer, da hast du eh dein Abo.
Dass du halt mal aus der Bubble raustrittst, ne?
Genau, dass du aus der Bubble rauskommst. Ja. Die deutsche Meisterschaft, das kannst du auch auf Twitch gucken, auch kostenfrei. Aber ja, ich glaube auch immer noch, dass die öffentlich zugänglichen Fernsehsender da noch am erfolgsversprechenden sind.
Ja, und das ist ja wirklich auch ein richtig cooles Event. Also bei den, sagen wir mal, Standorten, die dann auch ein bisschen größere Tribünen haben, wo die dann auch voll sind, ist da richtig geile Stimmung. Ja. Ist ein richtig geiler Sport. Und wenn du natürlich dann nur den VBTV-Stream hast, da ist dann natürlich ein internationaler Kommentar. Jetzt ist nicht so, finde ich, ist jetzt wahrscheinlich nicht so tragisch, dass der nur auf Englisch ist, aber was ich damit sagen will, ist halt neutral. Das heißt, du transportierst damit ja auch keine Emotionen. Und wenn ihr als Nationalteam jetzt gegen die Brasilianer oder gegen die Schweden oder Norweger spielt, so geht mir das zumindest als Sportfan, dann erwarte ich schon auch, dass ein bisschen Emotionen transportiert werden und nicht so wie vor 40 Jahren sozusagen, hätte man auch ein Buch lesen können, da war die Stimme immer irgendwie auf der gleichen Tonlage. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schade. Insofern hoffe ich da auch, dass das mal Möglichkeiten gibt, wo sich solche Formate mal bündeln und wie du sagst, wo man automatisch schon ein Abo hat und dann davon profitiert, weil man dann auch mal in andere Sportarten reinschnuppern kann. Es ist halt Riesenvorteil heutzutage, dass jeder seiner Sportart in den Streams nachgehen kann, aber die befinden sich dann immer in der Bubble. Ja? Dann hast du Eishockey bei Magenta Sport, du hast dann Handball bei Dein, dann hast du Fußball bei Sky, bei DAZN und Prime brauchst du auch noch, wenn du Champions League guckst und so weiter und so kannst du das beliebig fortführen und wenn du Beachvolleyball gucken willst, musst du noch VBTV-Abo abschließen. Und dann hast du dann hast du vielleicht alle Abos, aber keine Wohnung mehr, weil du nicht bezahlen kannst, so salopp gesagt. Ja, insofern, ja. Das wäre wünschenswert.
Ja, der Winter macht es ja vor, der Wintersport. Also da Zusammenschluss von verschiedenen Sportarten. Warum sowas nicht auch im Sommer? Also es gab ja die European Games, die European Championships damals in München.
Richtig
da
cool.
Da hat das auch super funktioniert, auch im Fernsehen. Ja. Warum nicht solche Events auch im Sommer veranstalten? Weil der Winter macht es ja vor, es funktioniert. Natürlich sind da vielleicht weniger Leute draußen unterwegs in den Wintermonaten und damit auch mehr vom Fernseher. Aber ich glaube trotzdem, dass es genug sportbegeisterte Menschen da draußen gibt, die das konsumieren würden. Dementsprechend, ja, glaube ich, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das mein Traumszenario. Du lässt dir verschiedene Sommersportarten, schließt sie zusammen und packst dann da von morgens 10 Uhr, wie halt im Winter auch, bis 17 Uhr, läuft dann verschiedenster Sport.
Ja, kann ich, also unterstreiche ich doppelt. Mal gucken, wo sich das hinentwickelt. So, mit Sorge habe ich gesehen, dass wir so auf die 1-Stunden-Marke zugelaufen sind. Wir sind aber auch schon eigentlich durch. Ich hätte noch eine kurze Frage. Und zwar nach dem Worst Moment und nach dem Best Moment in deiner Karriere bisher.
Ja. Worst Moment, würde ich sagen, sind Verletzungsmomente. Da die Zeit, wo man sich wieder zurückkämpft oder auch gerade eine Verletzung erleidet und weiß, scheiße, jetzt wieder, weiß nicht, 3, 4, 5 Monate Reha. Das tut schon weh, weil ich meinen Sport einfach auch extrem liebe und den gerne jeden Tag ausüben würde. Deswegen, ja, ist auch dann für den Kopf mental einfach extrem anstrengend und belastend, sich wieder zurückzukämpfen. Ich glaube, jeder, der mal eine Verletzung hatte, weiß, dass es nicht die besten Momente, wenn das dein Beruf ist, ist vielleicht nochmal doppelt beschissen.
Wollte ich gerade sagen, ja, wenn man die Brötchen damit verdienen muss, ne, dann ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Genau. Und beste Momente, natürlich einerseits dafür mache ich es, um am Ende erfolgreich im Sport zu sein. Deswegen dann oben auf dem Treppchen zu stehen, eine Medaille zu bekommen, gerade bei Großevents, bei der WM, auch bei den deutschen Meisterschaften, bei Olympia, wobei ich den in dem Moment die Medaille nicht so zu 100% genießen konnte, aber trotzdem im Nachhinein natürlich ein extrem schöner Moment, aber das auch Olympia an sich, weil ich das in Paris mit meiner Familie, mit meinen Freunden teilen konnte, die waren vor Ort. Wir haben jeden Abend vorm Spiel zusammen gegessen und das hat mir extrem viel Kraft gegeben in der Zeit, war einfach super schön und deswegen war auch Paris für mich einfach ja ein riesen Erlebnis, nicht nur durch Beachvolleyball spielen, sondern auch so das einfach mit Leuten, die ich liebe, zu teilen.
Ja, mega. Ja, Clemens, ich beim nächsten Mal, vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheit irgendwie, wenn wir jetzt mal ein halbes Jahr vorspulen und so und deine Schulter fit geblieben ist und ihr die ersten Turniere gespielt habt, nochmal zu quatschen, wenn es dann losgeht mit der Olympia-Quali. Da können wir dann auch nochmal vielleicht ein bisschen drauf eingehen, wie du eigentlich zu der Sportart gefunden hast. Du kommst ja aus einer Volleyballfamilie. Und dann hier nochmal am Schluss der Appell an alle, da wirklich mal, also sich das mal anzusehen, aber vielleicht noch viel wichtiger, ab in den Sand mit euch, gibt kaum was Geileres und schaut mal bei den Saisonhöhepunkten vorbei oder auch bei der German Beach Tour, gibt es in ganz vielen Städten in Deutschland und wie gesagt, die deutsche Meisterschaft dann in Dortmund vor, ich glaube mehr als 6.000 Zuschauern wird die Arena dann fassen. Genau, wir haben dann noch das Elite 16 übrigens Turnier. Wir haben vorhin viel über die Elite 16 Turniere gesprochen. Anfang August in Hamburg, das ist sozusagen euer Heimspiel. Das ist das einzige Elite 16 Turnier in Deutschland. Auch immer ein absoluter Höhepunkt. Lässt sich auch wunderbar mit dem Städtetrip verbinden. Wir haben die EM im August in Polen und Deutsche Meisterschaft haben wir schon angesprochen. Die ist Ende August.
Oh, letztes Augustwochenende, ja.
In Dortmund. Und Ja, wir verlinken alles nochmal unten in den Shownotes. Und Clemens, schöne Grüße an den Nils, der soll die Ohren steif halten. Und dann sehen wir euch in Ostrava spätestens, da schalte ich auf jeden Fall ein. Bleibt gesund, haut den Schweden ordentlich die Bälle um die Ohren und vor allen Dingen natürlich nochmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön und merci an dich, hat richtig Bock gemacht. Vielen Dank, Clemens, dass du hier warst.
Danke auch, bis zum nächsten Mal.
Und ja, euch noch eine sportliche Woche auf den Beachvolleyball-Court mit euch. Und ja, vorher noch schön ein Like und ein Abo dalassen. Ne? Ciao, ciao.